Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann und habe heute überlegt, es war schon relativ oft, ich glaube 40 Mal war ich schon bei euch. Ja, irgendwo dachte ich, war am Anfang überhaupt die Autobahn schon da? Da wartet erst mal ab. Ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal gefahren bin. Ich weiß nur, dass ich das erste Mal gepredigt habe über das Thema, wo während des Gottesdienstes der Fahrstuhl in der Bibel eingebaut wird. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, die Leute, die vor dieser langen Zeit mal da waren, wo der Mann an den vier Zipfeln da runtergelassen wird, aber dann dazwischen war eine ganze Menge. Ich habe euch viele Grüße aus Plauen mitgebracht, wie jedes Mal, sehr gerne wieder. Und ich habe heute eine Adventspredigt und ich habe überlegt, wie das mit dem Advent so ist. Und ich merke, dass das mit dem Advent auf der einen Seite eine sehr schöne Zeit ist, wo wir uns freuen und wo wir begeistert sind und wo wir sagen, oh, ich freue mich über den Advent, das sieht so gemütlich aus. Aber mit der anderen Richtung habe ich gemerkt, dass wir zwei verschiedene Feste feiern. Dass auf der einen Seite meine Mitmenschen ein Fest feiern und dass ich als Christ ein Fest feiere, dass das nicht übereinstimmt. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Ich habe diese Woche eine Weihnachtsfeier mitgemacht in der Firma. Da hat Gott gefehlt. Wenn ich bei meinen Kollegen höre, der eine ist am Freitag nach Dresden gefahren, da stand Zirkus Sarasani und natürlich Weihnachtsmarktbesuch auf dem Programm. Ich nehme an, da fehlt Gott. Ein anderer ist zum Schlachtfest gefahren, nach Erfurt. Weihnachtsmarktbesuch, Glühwein schlürfen, Roster essen. Ach nee, die gibt es beim Schlachtfest schon zuvor. Gott fehlt. Was haben wir alles vor? Was passiert alles in der Vorweihnachtszeit, während wir auf Weihnachten warten? Und wenn wir Weihnachtsfeier haben und wenn dann in eines von den gut bewährten Weihnachtsliedern vorkommt, dann gähnen die Leute langweilig und sagen, naja, gut, das passt eigentlich gar nicht in unsere Stimmungssituation rein. Wir wollen Weihnachten, es muss schön hübsch aussehen, es muss gemütlich sein, der Kamin muss vor sich hin knistern, die Schwibbogen müssen leuchten, der Weihnachtsmann, die Deko muss stimmen. Wie viel Kultur ist nötig, um uns Weihnachtsstimmung, Adventsstimmung zu vermitteln? Welche Gemeinschaft, welche Art von Gemeinschaft wünschen wir uns, brauchen wir, erzeugen wir in der Vorweihnachtszeit, um damit ja, Gottesdienst, Weihnachtssituation, Adventsstimmung auszufüllen? Ist es nur coole Verpackung, dass wir sagen, wir dekorieren alles wunderschön, wir machen das so, dann ist das richtig edel. Aber eigentlich ist das Falsche drin, es ist eine Mogelpackung. Zum Glück ist das nicht das Einzige. Ihr kennt das vielleicht vom Handy, kam diese Woche bei meiner Frau an. Ne? Perspektivwechsel, steht ja auch schon da. Wir sollen von unten nach oben lesen. Ich fange nochmal an. Also unten. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, ich würde sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Veränderung ist möglich. Wir können das Ding anders anschauen. Jetzt ist nochmal richtig zum Lesen. Wir können das anders machen. Wir können es so machen, dass wir sagen, nicht die Verpackung, nicht die Deko, nicht die Dinge drumherum sind das Wesentliche. Du und ich, wir sind nicht gezwungen, dass wir das Ding mitspielen und eine fröhliche Miene ziehen, aber in Wirklichkeit was ganz anderes wünschen. Wie besinnlich, wie friedlich, wie harmonisch muss Advent sein und muss Weihnachten sein? Komme ich wirklich innerlich zur Ruhe? Also ich muss sagen, bei mir ist es eher nicht so. Es gibt doch ein paar Zusatztermine. Heute Nachmittag ist Weihnachtskonzert von der Musikschule. Nächsten Freitag ist Weihnachtskonzert vom Gymnasium. Und dann ist noch die Weihnachtsfeier und dann ist noch das und dann ist hier und da. Wir haben uns in der Gemeinde dieses Jahr entschieden, dass wir kein Musical machen zum Heiligabend, weil wir keine Kinder im passenden Alter haben. Wir hatten letztes Jahr schon überlegt und das war ein Riesenkrampf, dann sind die Jugendlichen noch mit eingesprungen und dieses Jahr sind noch weniger Jugendliche da gewesen, weil die zur Ausbildung weg sind und weil da irgendwo die Altersgruppe gerade nicht stimmt. Und da haben wir dann überlegt und haben gesagt, ja, welcher Aufwand ist nötig, um die Kulturerwartungen unserer Mitbürger, unserer Freunde von uns selbst zu erfüllen? Können wir es aushalten und sagen, wir haben diesmal kein Musical am Heiligabend? War eine bisschen schwere Entscheidung. Wir mussten tief durchatmen und haben dann am Ende gesagt, ja, wir machen es mal. Wisst ihr, wie viele Stunden da Freizeit entstehen auf einmal mit so einer Entscheidung? Wie viele Proben wegfallen und das Konzert im Altersheim fällt weg, also dieses Musical, und beim CVJM fällt auch das Musical weg. Und auf einmal haben wir gemerkt, es entsteht ein Freiraum. Und ein alter Mann, der jetzt seit einigen Monaten in die Gemeinde kommt, der kam immer zu mir und hat gesagt, Thorsten, ihr müsst uns unbedingt in der Adventszeit besuchen. Ich habe dann gesagt, Wolfgang, es ist wunderschön, aber weißt du, was in der Adventszeit los ist? Da ist mein Kalender viel kürzer als sonst. Warum gerade in der Adventszeit? Nee, das brauche ich einfach. Da sieht es bei mir schön aus. Der ist alleinstehende Frau, ist voriges Jahr gestorben. Ich brauche das einfach. Und irgendwo hatte ich gedacht, es ist krank. Ich habe keine Zeit für Menschen, die es dringend bräuchten, weil ich so viele Termine habe, die Kulturerwartungen meiner Mitmenschen unterstützen. Und dann in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, habe ich gedacht, jetzt weiß ich, dass ich den Besuch beim Wolfgang machen kann. Jetzt weiß ich, dass ich einfach dort an der Stelle Zeit habe. Ich will euch jetzt nicht motivieren, das ist sowieso ausverkauft, euer Heiligabend, ja? Oder wie hieß es? Ausgebucht, ja. Cooles Thema. Ich musste lächeln. Also will euch nicht motivieren, dort was wegzulassen. Aber wir können an der Stelle, haben wir die Chance, umzudenken. Und wir müssen an der Stelle, denke ich, irgendwo auch so offen sein, Kultur, Verpackung und Inhalt auseinanderzunehmen. Ich möchte mit euch ein paar Sachen aus der Bibel lesen, wo ich gemerkt habe, dass das in der Bibel mit Advent und Weihnachten nicht besinnlich und nicht schön und nicht blank gelutscht und nicht irgendwie war, sondern dass es da wirklich ganz anders war. Gott hatte ein ganz klares Ziel mit der Zeit, wo er auf Weihnachten gewartet hat und hat dieses Ziel zielstrebig verfolgt und hat es erreicht. Und Gott wollte eine Veränderung und hat diese Veränderung erreicht. Zwei Passagen, die aus der Weihnachtsgeschichte und dem Drumherum sehr gut bekannt sind, möchte ich einfach vorlesen. Ich habe sie nicht an der Wand, den meisten sind die Sätze irgendwo schon mal begegnet. In Lukas 1, ab Vers 26, wird uns beschrieben, wie Gott der Maria begegnet, kurz vor Weihnachten, ungefähr 9 Monate zuvor. Lukas 1, 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Kunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Gott zieht einen Riesentrumpf, als er der Maria begegnet und schickt einen Engel. Wem ist schon mal ein Engel begegnet? Also ich kenne jemanden, nicht nur indirekt, die Maria. Der ist nämlich ein Engel begegnet. Und die hat dort aus allererster Hand von einem Boten Gottes diese Nachricht erfahren. Und der Engel hat ihr das gesagt. Der hat sie begrüßt und hat gesagt, du mit Gnade Beschenkte. Und hat gesagt, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Genau in dem Moment war Eierpopeia und Besinnlichkeit und schön und ordentlich bei der Maria vorbei. Denn in dem Moment hat Gott ihre Welt auf den Kopf gestellt. In dem Moment war sie auf einmal diejenige, die in der Familie schief angeguckt wurde, weil sie schwanger war. Und in dem Moment war es so, dass sie kämpfen musste um ihren Freund, um den Josef, dass der sie nicht verlässt, dass sie kämpfen musste um Akzeptanz in der Familie und dass das für sie eine Sache war mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Sie hatte zwar die Zusage von Gott und Gott hat gesagt, ja, du bist mit Gnade und mit Gunst beschenkt. Gott hat sich ihr zugewendet. Aber die Maria, ich kann mir vorstellen, die saß da und die war nach dem Besuch von dem Engel auf der einen Seite total überrascht, aber die wird innerlich sowas von durcheinander gewesen sein, die wird unruhig gewesen sein, da war nichts von besinnlicher Adventszeit. Die Probleme gingen richtig los. Genau das Gleiche sehen wir beim Josef. Matthäus 1, ab Vers 20 steht, während Josef noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel, also auch wieder ein Engel. Erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen. Denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Der Josef bekommt genauso diesen hohen Besuch. Der Engel kommt zu ihm und der Engel erklärt ihm, was der Jesaja damals in Jesaja 7 geschrieben hat. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Der Engel erklärt dem Josef die alten Schriften. Und in dem Moment ist genauso beim Josef die Welt durcheinander. Er hat seine Geliebte, seine Verlobte, die Maria, mit der er eine Zukunft geplant hat und überlegt hat, wie sie sich alles schön machen können. Und jetzt kriegt er von dem Engel diese dringende Empfehlung, will nicht sagen Verpflichtung, bleib da dran, trenn dich nicht von ihr. Ich habe eine ganz besondere Überraschung für euch. Ihr werdet in meinen Plan mit voll eingebunden und ihr werdet dort die Ausführenden sein, die die Prophetie vom Jesaja ausführen, die dort mitmachen. Auf der einen Seite gehen dort für Josef genauso die Probleme los. Der musste also dort den Spießrutenlauf mit seiner Verlobten Maria auf sich nehmen. Dann kam die Volkszählung noch dazu, dass sie weg mussten aus ihrer schützenden Großfamilie, die sich um alles kümmert, wenn ein Kind geboren wird. Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem und dann später mussten sie sogar noch ins Ausland, nach Ägypten. Dort ging also der ganze Ärger, die ganzen Probleme, der ganze Stress los. Aber in dem Moment, wo der Engel mit ihnen gesprochen hatte und ihnen dieses Programm vorgestellt hat und die beiden haben genickt und haben gesagt, ja, wir machen mit, wir sind dabei. In dem Moment haben die beiden zu Gottes Familie gehört. Das lesen wir später, wenn wir in der Bibel die Geschlechtsregister, die Stammtafeln durchlesen. Da lesen wir, dass Maria und auch Josef drin stehen, obwohl sie ja rein biologisch überhaupt nichts mit dem Jesuskind zu tun hatten. Gott hat eine Überraschung, Gott hat eine Herausforderung, aber Gott bietet auf der anderen Seite an, dass sie sofort zu seiner Familie gehören können. Maria und Josef. Haben die was falsch gemacht, dass sie solche Probleme gekriegt haben? Haben sie was falsch gemacht, weil Gott ihnen solchen Stress zumutet? Mit welchen Indikatoren schätze ich selber bei mir ein, wenn es mir gut geht oder wenn es mir schlecht geht, wie meine Stimmung zu Gott ist? Gott hat den beiden nicht versprochen, dass er ihnen ein wunderschönes Leben schenkt, dass alles in Ordnung ist, dass es wunderbar angenehm ist. Aber Gott hat ihnen versprochen, Immanuel, Gott ist mit uns. Gott hat dort versprochen, dass er durch das Kind und durch seinen Auftrag mit ihnen ist, in dem Moment, wo sie gehorsam sind, wo sie sagen, ja, ich mache da mit. Ich entdecke mich manchmal, dass ich überlege, was ist das Fundament für meine geistliche Stimmung? Ist das wirklich mein Wohlergehen? Ist das das, wo ich sage, es geht mir gut, ich bin gesund, ich kann mir die nötigen Dinge und vielleicht noch viel mehr leisten. In der Familie ist soweit alles in Ordnung. In der Bibel lesen wir nicht, dass das Fundament für das geistliche Wohlergehen, für die geistliche Stimmung ist, dass Gott beschenkt. Natürlich lesen wir viel im Alten Testament, dass Gott treue Leute segnet und dass Gott ihnen Gutes tut. Aber gerade bei Maria und Josef merken wir, dass es genau andersrum war. In dem Moment, wo sie gesagt haben, ja, ich lasse mich Gott auf deinen Auftrag ein, hatten sie nur Probleme, hatten nur Sorgen, hatten nur Ärger und nur Stress. Und trotzdem denke ich, ist diese Brücke, die für Maria und Josef gebaut wurde, genau die gleiche Brücke, die Gott uns baut, die Gott dir auch baut. Wenn wir uns reinschauen, mit welchem Motiv uns Gott begegnet, mit welchem Motiv uns heute Gott auch begegnet, auch in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, dann sehen wir, dass das genau die gleichen Dinge sind. Johannes 3, Vers 16, kennen manche von euch aus dem Kopf? Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott liebt uns Menschen, Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott möchte nicht, dass wir irgendwo ein Otto-Normalverbraucher sind, der abseits steht, sondern Gott möchte dort die Brücke bauen, dass du und ich, dass wir zu Gottes Familie gehören können. In einer anderen Weise als Maria und Josef, nicht, dass unser Stammbaum dann irgendwo mit drin aufgelistet ist, aber wir dürfen genauso, du darfst genauso zu Gottes Familie gehören. In Epheser Kapitel 2 steht, schreibt der Paulus, ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebte ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand, der ja auch uns Deutsche betrifft. Den normalen Deutschen gilt das nicht, was Gott als Zusage in der Bibel geschrieben hat. Aber wir müssen dort nicht stehen bleiben. Wir müssen dort nicht bleiben, sondern wir können auf die Liebe Gottes antworten und können dort ihm unsere Hand auch reichen, weil er uns seine große Hand reicht. Hier geht es weiter, Epheser 2, Vers 13. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Und dann steht im Vers 19, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zu Gottes Familie. Genau das Gleiche, wie Maria und Josef, dass sie in seine Familie reinkommen können, das bietet uns Gott an. Dass wir, dass du, dass ich in Gottes Familie kommen können. Dass wir an der Stelle nicht mehr Fremde sein müssen, dass wir nicht mehr Einsame sein müssen. Und ich habe über meinen Freund Wolfgang auch nachgedacht und habe gedacht, das ist wahrscheinlich in Deutschland eines der größten Probleme, die Einsamkeit. Dass wir viele, ja, hinter den beleuchteten Fenstern, viele Nachbarn, viele Freunde, viele Leute haben, die einfach alleine sind. Und die zwar nach außen hin noch ein schönes Licht anzünden, aber die Weihnachten eigentlich im Inneren ganz traurig sind. Und die jemand brauchen, der sich Zeit nimmt, der sich dazusetzt, der nicht ein altes Weihnachtslied mit runterleiert von ja, irgendwelchem Kitsch, sondern der einfach Gemeinschaft pflegt, der vielleicht auch Liebe Gottes erklärt, der das eigentliche Kernstück der Advent- und Weihnachtszeit praktisch umsetzt und ja, nicht nur irgendwo schöne Deko schmückt. Mir ist ein Vers aus 1. Petrus 2 deutlich geworden und dieser Vers, der ist auch dran schuld, dass das Punkt, Punkt, Punkt damit in meiner Überschrift steht. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wenn wir diesen Vers Weihnachten lesen, denkt man ja, gut, Finsternis, wir haben doch alles schön dekoriert, es ist gar nicht mehr so finster. Ja klar, es ist die dunkle Jahreszeit bei uns. Aber im übertragenen Sinn ist es wirklich so. Gott kommt und Gott kündigt sich an und wir warten drauf und wir wollen Weihnachten Jesus ja, auf der Erde willkommen heißen oder uns daran erinnern, dass das so war. Und das ist wirklich die Chance, dass wir Gottes Licht erleben, dass Gott zu uns kommt, dass Gott kommt und wir ihn aufnehmen können. Und wenn wir Christen, die wir in den Kirchen sitzen, in den Gemeinden sitzen, wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das umsetzen, wenn wir das nicht nur als Deko mitspielen, weil es unsere Umwelt eben auch so macht, sondern wenn wir ja, diese Dekoration mit dem wirklichen Inhalt füllen, dann feiern wir zwar ein völlig anderes Fest als unsere Arbeitskollegen und Nachbarn, aber wir können unseren ja, Mitmenschen erklären, warum es so ist. Hier steht, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wenn ich jemand sagen will, wie unübertrefflich was ist, muss ich selbst begeistert sein, muss ich selbst verstanden haben. Ich kann keine Produktwerbung machen von einem Produkt, was ich nicht kenne und was ich eigentlich nicht mag. Das kommt nicht authentisch rüber. Aber wenn ich eine Sache habe, von der ich begeistert bin, wenn ich eine Sache habe, die ich selber gerne nutze oder wo ich eine gute Erfahrung habe, da kann ich davon schwärmen. Da kann ich begeistert das irgendjemand empfehlen. Und da kann ich Geschichten dazu erzählen, die mit mir selber zu tun haben, die ich erlebt habe. Ich denke, genau das brauchen viele Menschen von uns, jetzt in der Vorweihnachtszeit oder Weihnachten. Dass wir begeistert von unserem Gott erzählen, dass wir begeistert von dem Immanuel erzählen, von Gott, der mit uns war, vielleicht in der letzten Woche oder im letzten halben Jahr. Dass wir die Dinge erzählen, die ihr vielleicht Silvester dann auch erzählt. Wir hatten bei uns Erntedank so einen Mitmachgottesdienst gehabt, wo wir erzählt haben, was Gott ja, uns an Dingen geschenkt hat. Und es war ein Riesenschatz, wie viele da vorkamen und erzählt haben, wie Gott ihnen geholfen hat, wie Gott ihnen begegnet ist, was sie erlebt haben. Das sind Erlebnisse, wo wir selbst auch wieder ja, wirklich begeistert rausgehen und miteinander Gott loben und Gott ehren können und uns freuen können, was er mit uns macht und was er uns schenkt. Es geht nicht darum, dass Gott uns die Wünsche erfüllt, dass Gott uns hilft, ja vielleicht irgendeinen Kulturbaustein am Ende des Jahres auszugestalten, sondern es geht darum, dass wir weiter sagen, dass wir begeistert irgendwo rüberbringen, wie unübertrefflich er ist. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns allen, mir selber wünsche ich es auch, dass wir das lernen, dass wir das umsetzen, dass wir es schaffen, dieses Jahr vielleicht bei manchen kleinen Gesprächen, vielleicht durch einen Besuch, vielleicht durch eine Geste, vielleicht durch einen Kalender, vielleicht durch irgendwelche Dinge, dass wir dort an der Stelle in einer geeigneten Weise ja, die Kultur und die Deko überwinden können und unseren Menschen so begegnen, damit wir ihnen die Liebe Gottes, die Größe Gottes und ja auch den eigentlichen Kern vom Weihnachtsgeschenk, vom Weihnachtsgeschehen sagen können. Weihnachten ist ein Fest, in dem Gott auf uns Menschen einen riesengroßen Schritt zugegangen ist. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das selber leben und wenn wir das anderen weitergeben, dann haben wir Weihnachten verstanden. Und ich denke, dann kann alle Jahre wieder Weihnachten kommen, weil wir das wiederholen. Und das Wiederholen will ich auseinandernehmen, weil wir das wieder zurückholen, was ja vielen unserer Mitmenschen an Weihnachten verloren gegangen ist. Wir müssen dort was wieder zurückholen, nämlich den Kern. Nicht als verstaubte Geschichte, sondern als ja, begeisterten Inhalt, den wir selbst erlebt haben. Und weil wir ihn selber erlebt haben und weil er uns begeistert, wünsche ich euch, dass ihr es auch so begeistert weitergeben könnt. Gott segne euch. Ich wünsche euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Amen.